Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Heinz Bude, Professor für Soziologie an der Universität Kassel, jetzt bei mir in Berlin im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wie geht's Ihnen?
Eigentlich ganz gut. Das Wetter ist nicht mehr ganz so schön wie gestern und ich stelle mich darauf ein, dass der Frühling doch noch nicht da ist.
Ich frage das vor folgendem Hintergrund. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, Soziologen sind dafür da, diese Frage kollektiv zu beantworten? Also wie geht es uns gerade so in der Gesellschaft?
Da haben Sie recht. Psychologen interessieren sich für den einzelnen Menschen und versuchen daraus das Verhalten zu erklären. Wir interessieren uns gar nicht für einzelne Menschen. Wir interessieren uns dafür, wie Menschen in Gruppen sich verhalten und wie Gruppenverhalten etwas mit gesellschaftlichen Bedingungen anderer Art noch wieder zu tun hat.
Wir sortieren und kommentieren diesen Tag und einige seiner wichtigsten Themen gemeinsam in dieser Radiostunde mit genau diesem Rüstzeug, das Sie mitbringen. Wie geht's uns zum Beispiel mit der Aussicht, dass IS-Kämpfer zurück nach Deutschland kommen? Das werden wir diskutieren, das und noch mehr. Ich bin Corbinian Frenzel, wünsche einen guten Tag. Ein Thema, eine Frage wird auch heute nach wie vor heiß diskutiert. Soll die Bundesrepublik in Syrien gefangene IS-Kämpfer mit deutschem Pass zurückholen und hier vor Gericht stellen? Heinz Bude, Sie würden mich jetzt überraschen, wenn Sie sagen, lasst sie dort.
Haben Sie vollkommen recht. Und ich glaube auch, dass der amerikanische Präsident da einen richtigen Punkt gemacht hat. Man wird deutsche Staatsbürger, auch wenn sie sich Verbrechen zu Schulden gekommen haben lassen, zurückführen müssen, wenn sie das denn wollen. Das ist zum Beispiel eine Frage, ob man sie gegen ihren Willen zurückführen sollte. Das ist auch in der Diskussion, muss man sich überlegen. Das ist deshalb so wichtig, weil es eine Grundfrage gibt für unsere Auffassung der Orientierung in unserer allgemeinen Welt. Das Allerschlimmste in der Welt ist, wenn man das Recht hat, Rechte zu haben, verloren hat. Mhm. Also man muss das Recht haben, Rechte zu haben. Und auch Leute, die Verbrecher sind und sich Verbrechen begangen haben, haben ein Recht darauf, in diesem Fall rechtsstaatlich behandelt zu werden.
Aber nun kennen wir ja auch die Logik, dass man Rechte verwirken kann. Ja. Beispielsweise das Recht, gewählt zu werden, wenn man straffällig geworden ist. In bestimmten Ländern gilt das. Es gibt jetzt eine interessante Idee, die die Süddeutsche Zeitung heute aufgreift. Ein Gedankenspiel, in dem die Zeitung sagt, kommentiert, in dem die jungen Männer meistens ja sich dem islamischen Staat angeschlossen haben, da im Prinzip so eine Art auch Militärdienst geleistet haben, haben sie im Prinzip die Loyalität zum deutschen Staat aufgegeben. Somit hat man das Recht, ihnen auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen.
Ist eine interessante Überlegung. Ich würde der aber nicht beipflichten, weil man dann hinterrücks eine Terrororganisation auch noch zu einer staatlichen Einheit, zu einem staatlichen Akteur macht,
indem man sagt, Sie, ja, wir würden dann quasi anerkennen, der islamische Staat, der sich ja selbst immer so definiert hat, ist einer.
Ja. Und ich finde, das sollten wir auf keinen Fall tun. Es ist kein Staat, es ist eine wirkliche, ich bin sogar unsicher, ob man Organisation sagen soll. Es ist eine Gruppe, wenn sie früher hätte man gerne das Wort Bande benutzt. Mhm. Es ist jedenfalls ein bandenartig organisiertes eine Terrorgruppe gewesen, die ich ungern als Staat bezeichnen würde.
Aber gleichzeitig stellt sich ja die Frage, was macht Nationalität aus? Das ist ja auch eine Frage der Loyalität zum eigenen Staat. Wenn man diese Entscheidung trifft, man verlässt diesen Staat, die Bundesrepublik Deutschland, um sich wem auch immer anzuschließen. Aber letztendlich, wenn man dem islamischen Staat, dieser Terrormiliz, so nenne ich das jetzt mal, sich anschließt, letztendlich hat man damit ja auch entschieden, ich verlasse diese Familie, diese deutsche Staatsfamilie.
Ja, ich finde es einen guten Punkt, sich auch zu fragen, was heißt es eigentlich, Loyalität zu einem Staat zu haben? Wir haben uns sicherlich sehr daran gewöhnt, dass Staaten der einzelnen Person Rechte garantieren. Das ist auch eine wunderbare Sache. Das ist auch eine der Grundauffassungen von westlichen Gesellschaften, dass Rechte garantiert sind. Aber natürlich sind Rechte auch mit Pflichten verbunden, wenn Sie beispielsweise lange Zeit in Deutschland an die Pflicht denken, Militärdienst zu leisten oder etwas Entsprechendes, also Ersatzdienst zu leisten. Ich fand das eigentlich auch immer eine ganz gute Idee. Oder denken Sie mal an die israelische Gesellschaft, wo sogar Frauen zum Militärdienst eingezogen werden, dass man sich fragt, an welchen Punkten bist du eigentlich bereit, für die Gemeinschaft aller etwas zu tun und im Zweifelsfall im Sinne von militärischen Aktionen auch dein Leben einzusetzen. Ein unglaublicher Vorgang, wo viele Leute glauben, naja, da kann man die Leute ja für bezahlen, dass sie das für uns machen. Na, so einfach ist es nicht. Es gibt schon Punkte, wo man denkt, nee, da musst du schon mehr von dir einsetzen. Also insofern ist es ein wichtiger Punkt, sich zu fragen, was gehört eigentlich zu Zugehörigkeit? Dass das nicht nur eine beliebige Wahl ist, die man wieder abschütten kann, sondern die auch eine Verpflichtung beinhaltet. Trotzdem finde ich, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein bei der Frage, ob man Leuten ihren Bürgerstatus aberkennt, ihre Angehörigkeit zu einer Nation aberkennt. Man müsste dann ja zumindest wissen, welche Straftaten es sich handelt, was richtig ist, was das ganze Problem bei der Sache ist. Es wäre natürlich doof, wenn Leute einfach nur behaupten, sie seien Deutsche und man kann das gar keinen Nachweis führen, weil sie sich einfach eine gute Gelegenheit damit verschaffen, diesen Ort zu verlassen und in eine angenehmere Umgebung zu tun und dann möglicherweise, weil man ihnen keine Straftaten nachweisen kann, nach Deutschland geholt werden und freigelassen werden müssen. Das ist furchtbar, denn es sieht sicherlich viele unter denen, die gewalttätig sind, die heimtückisch sind und die fanatisch sind.
Es gibt einen Vorschlag, Herr Bude, der vielleicht helfen könnte und der mir eigentlich sehr aus der Seele spricht in einem universalistischen Ansatz, dass man Strafen dort verhängt und Verfahren dort führt, wo auch die Straftaten, die vermeintlichen, begangen wurden. Die Kurden, die ja diese Gefangenen im Moment gefangen halten, haben vorgeschlagen, die Kurden im Norden Syriens, dass UNO-Tribunale eingerichtet werden, die genau diese Fragen klären sollen. Finde ich einen guten, klugen Ansatz, wahrscheinlich mit vielen praktischen Fragen, die man klären müsste.
Ich stimme Ihnen dazu, weil es ja in der Tat um Straftaten sich handelt, die in einen bestimmten Kontext gehören. Und man muss auch in der Tat diesen Kontext, kann man sehr viel besser vor Ort aufrufen. Also die Klärbarkeit ist besser. Und in der Tat, man kann sich fragen, ob es sich nicht hier auch um Straftatbestände handelt, die von der internationalen Gemeinschaft behandelt werden sollten, weil es ja eine Art von Krieg auch gewesen ist. Ich würde das nicht Krieg nennen, es ist eine Art von Krieg gewesen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Es ist sicherlich auch noch ein Element dabei, dass die Kurden sich dabei im Spiel halten, im internationalen Spiel halten, denn die wissen auch, dass denen wird es nicht besser gehen, wenn die Amerikaner da weggehen. Ich finde, man sollte die auch im Spiel halten. Auch da hätte ich eine, wenn Sie so wollen, realpolitische Option für die Türken, für die Kurden. Also das ist zu überlegen. Ich glaube, praktisch wird es sehr, sehr schwierig sein, das hinzukriegen. Ich weiß nicht, wie wir international, wir reden für Deutschland so von 120 Leuten, glaube ich, vielleicht in Europa von vielleicht 800 Leuten. Werden wir für 800 Leute so ein riesiges Ding dahinstellen können, was bestimmt 5-6 Jahre dauert, bis man das hat? Und damit mit Donald Trump nicht zufrieden sein.
Es wäre möglicherweise in der Tat effizienter, das mit existierenden Gerichten hier zu machen. Achtung, es wird aufgerüstet. Das ist der Sound dieser Wochen. Größtes Fanal, die Kündigung des INF-Vertrages durch die Vereinigten Staaten. Es gab ein ganzes Wochenende in München, das die neue Weltunsicherheit dokumentiert hat, die Münchner Sicherheitskonferenz. Heinz Bude, Sie haben vor 2-3 Jahren ein Buch über die Macht von Stimmungen vorgelegt mit dem Titel Das Gefühl der Welt. Wenn ich Sie heute frage, was ist das Gefühl der Welt? Was sagen Sie?
Ich glaube schon, auch in Deutschland wir eine Art Verunsicherung ist das falsche Wort, aber wir wissen jedenfalls, die Welt, in der wir leben, ist nicht mehr einfach die Weiterführung einer Welt, die wir kannten. Und das bezieht sich auch auf die Frage von Kriegen. Offenbar ist Krieg als Möglichkeit vorstellbarer geworden, vielleicht nicht fühlbarer, aber vorstellbarer geworden für viele. Und wir sehen ja auch, dass die beiden klassischen Supermächte offenbar nicht mehr bereit sind, miteinander zu reden. Und man sieht da schon eine dritte Supermacht im Hintergrund, nämlich China, und weiß auch nicht so ganz genau, wie die eigentlich in dieses System hineinpassen. Und gleichzeitig sieht man am Brexit, dass Auseinandersetzungen innerhalb von Europa sehr schnell kriegerisch-militärische Dimensionen annehmen können. Wir hatten das ja auch schon mal in den Kriegen im Zusammenhang des Zusammenfalls, des Auseinanderfallens von Jugoslawien in Europa. Also dass Kriege wahrscheinlicher werden, dass das gar nicht so riesige Kriege sein müssen, sondern auch kleinere Kriege sein können, die natürlich furchtbar sein sind vor Ort. Also so etwas ist da. Und es sieht nicht so aus, als ob wir einen Konsens, jedenfalls nicht mal in der westlichen Welt hätten, darüber uns zu verständigen, wie wir es vermeiden können, dass so etwas passiert. Also wenn Sie etwa an die Entwicklung in Spanien denken, dass Teile sich loslösen wollen. Es gibt viel solche Entwicklungen, wo man dachte, naja, die kommen doch vielleicht auch dann irgendwann mal auf die Idee, zu den Waffen zu greifen. Mhm. Also sowas wird vorstellbar und das ist eine sehr ungemütliche, jedenfalls eine ungemütliche, so vielleicht kann ich sagen, eine ungemütliche Vorstellung. Ja.
Aber gleichzeitig durch die Kleinteiligkeit, also Sie sagen Spanien, Sie nennen andere Konflikte, entsteht möglicherweise auch klar, eine Sorge, aber auch nicht die große Angst. Ich musste jetzt mit Blick auf diesen Vertrag, der da eben aufgekündigt wird, an dieses Schreckensbild Mittelstreckenraketen denken. Das hat in Westeuropa ganze Gesellschaften mobilisiert. In Osteuropa war das weniger dokumentiert, aber auch da hat das ganz große Ängste ausgelöst. Und jetzt habe ich fast den Eindruck, ja, man nimmt es wahr, aber es löst nicht die ganz große Angst aus.
Vollkommen richtig, weil viele Leute auch einsichtsvoller geworden sind. Ich meine, Helmut Schmidt hat damals gesagt, das muss sein, wir können uns nicht vom Ostblock, von der Sowjetunion damals auf der Nase herumtanzen lassen. Wir müssen Bereitschaft zeigen, gegenzurüsten. Wenn ihr das macht, rüsten wir gegen. Und das war natürlich eine Strategie, das dürfen wir nicht vergessen, der USA. Wie können wir die Sowjetunion niederrüsten? Das war sozusagen ein Kampf innerhalb des Kalten Krieges, eine Kampfsituation.
Der letztendlich auch auf diesem Wege gewonnen wurde.
Der auf diesem Wege gewonnen wurde, absolut. Und ich zum Beispiel bin der Meinung, es ist gut so gewesen, dass dieser Krieg gewonnen wurde. Ich traue der Sowjetunion nicht nach. Es gibt viele Leute, die ihr nachtrauen. Ich traue ihr nicht nach. Also im Grunde ist es eine gute Sache gewesen. Und ich glaube, diese emotionale Direktheit, wie wir sie damals in Bonn Riesendemonstrationen auch hatten, ich erinnere mich auch, dass ich selber hier an der FU studiert hatte. Nee, ich hatte sogar schon Assistentenstelle an der FU. Da habe ich das alles sehr, sehr mitbekommen, wie sagt man so schön, hautnah mitbekommen. Das ist heute nicht mehr der Fall, da haben Sie vollkommen recht. Vielleicht wirklich erste Antwort, die Leute sind abgeklärter geworden und rechnen vielleicht auch eher mit so etwas wie taktischen Kriegen. Denn darum handelt es sich. Es können auch taktische Kriege geführt werden. Und ich fürchte, dass es stimmt, dass taktische Kriege geführt werden können, die nicht gleich in eine atomare Auseinandersetzung hineinführen.
Jetzt ist es aber so, wenn wir die Welt und gerade auch das Wochenende in München beobachten, da hatten wir eine Bundeskanzlerin, die aufgetreten ist und bei der man ja beobachten kann, bei ihr, aber auch bei anderen, Emmanuel Macron, dass dieses diplomatische, vorsichtige Vortasten eigentlich weg ist, dass man offen ausspricht, wo die Probleme liegen, also gerade eben auch mit dem großen alten Partner Vereinigte Staaten. Das ist interessant, dass es so offen stattfindet und gleichzeitig ist aber auch interessant, dass es sich so hilflos anfühlt, weil man feststellt, die wichtigste politische Frau der Welt kann das offen aussprechen, aber es bleibt letztendlich ohne Konsequenzen.
Ich glaube, dass es eine der wichtigen Reden gewesen ist in der Endphase der Kanzlerschaft von Angela Merkel, das sehe ich auch so. Und sie hat nochmal gesagt, so sind die Probleme, mit denen wir zu tun haben. Und so sind auch unsere Chancen, hat sie dem deutschen Publikum vermittelt, da etwas zu tun. Die sind nämlich gar nicht so groß. Mhm. Allerdings hat sie auch immer wieder gesagt, dass sie nicht zu irgendeinem blutleeren Multilateralismus oder so etwas, dem das Wort reden wolle, sondern sie sagt, sie will ernsthafte Verhandlungen führen. Und sie hat auch da deutlich gemacht, wenn man ernsthafte Verhandlungen führen will, muss man selbst als Bundesrepublik, als die mittlere Macht, die hier in Europa in der Mitte sitzt, etwas in die Waagschale werfen. Das war auch die andere Seite ihrer Botschaft. Und das, glaube ich, ist auch richtig. Man wird, ich glaube nicht, dass Deutschland überhaupt kein Gewicht in der ganzen Debatte hat, aber in einem wenn Sie in den USA sehen, die sich eher woanders hin orientieren, denen Europa nicht mehr so wichtig ist, wenn Sie die Problematik von Russland sehen, das sich irgendwie umzingelt fühlt, aber gleichzeitig natürlich auf Europa, insbesondere auf Deutschland, angewiesen ist, in einem ganz zentralen Sinne angewiesen ist, was bedeutet das eigentlich? Was kann man da eigentlich tun? Wie kann man in dieser Situation auch von Deutschland aus verhandeln und natürlich auch vielleicht nach langer Zeit mal wieder, dass man bei einer Bundestagswahl eine bestimmte Option zur Wahl stellt und einkauft im politischen Geschäft. Das haben wir ja lange nicht mehr gehabt, das Außenpolitik. Das letzte Mal war es bei Willy Brandt der Fall.
Die Ostpolitik.
Die Ostpolitik und dann sicherlich auch noch mal bei der ersten Phase Helmut Kohl, als er den angekündigt hat, den NATO-Doppelbeschluss durchzuführen. Aber seitdem haben wir das nicht mehr. Und es ist für mich interessant, ich glaube sogar, dass das eintreten kann, dass wir bei einer Bundestagswahl wieder Optionen außenpolitischer Art zur Debatte stellen und nicht nur sozialpolitische Optionen. Das zeigt, dass wir möglicherweise am Ende einer relativ glücklichen Zeit sind. Wir sind am Ende eines großen Boomzyklus, der 10 Jahre gegangen ist. Und wir sind am Ende einer großen Zeit nach 1989, wo man lange dachte, das ist es doch, das letzte
das
Wort
war's.
Ist doch gesprochen. Und nein, es scheint überhaupt nicht gesprochen zu sein.
Die Einschätzung von Heinz Bude. Nichts ist klar in Frankreich, sondern ganz im Gegenteil. Manche Phänomene in höchstem Maße alarmierend. Der wachsende Antisemitismus ist Grund und Anlass für eine Demonstration heute Abend in Paris. 14 Parteien haben dazu aufgerufen. Interessant, welche beiden nicht, aber dazu kommen wir gleich. Dutzende Verbände und Gewerkschaften, jüngster Anlass. Die antisemitischen Beschimpfungen, die der französische Philosoph Alain Finkielkraut erleben musste. Beschimpfung durch Gelbwesten-Anhänger. Heinz Bude ist weiter an meiner Seite, Professor für Soziologie in Kassel. Ist das die endgültige Diskreditierung dieser Bewegung?
Schwierig. Es ist jedenfalls klar, dass sie außerordentlich ambivalent ist. Und wenn jemand sagt, du, Emmanuel, du hast nur Europa im Blick und vergisst uns, dann ist es ein wichtiger Punkt, den Macron ernst genommen hat mittlerweile. Das Zweite ist, es ist natürlich immer auch etwas sehr Gefährliches. Es ist ein Rückzug auf das Wir, dass es das eigentliche Wir Frankreichs ist. Und immer, wenn es um das eigentliche Wir geht, es tut mir leid, dann kommen die Juden ins Spiel, weil sie nicht zu dem eigentlichen Wir gehören. Mhm. Das ist das furchtbare Thema des Antisemitismus.
Also eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das sich jetzt zufällig auch bei dieser Bewegung zeigt?
Schwierig. Na, so würde ich es nun auch wiederum nicht sagen, weil viele jüdische Leute, sage ich es mal so locker, von denen ich gehört habe, teilweise die ich kenne, sagen, Frankreich ist ein gefährlicher Ort für uns gewesen. Da gehen die Meinungen auch innerhalb der jüdischen Community darüber auseinander, woran das liegt. Es gibt diejenigen, die sagen, es sind natürlich die arabischstämmigen Franzosen, die uns den Stress machen, die auch gewalttätig werden teilweise. Und andere sagen, nein, es sei ein allgemeineres Phänomen, dass wir mit der Rückkehr von Nationalismen, mit der Rückkehr von nationalen, regionalen Wir-Gefühlen, das sei eben überall auf der Welt so. Ich glaube schon, dass es da ein französisches Thema an der Sache gibt, weil der französische Volksbegriff, die Idee der Republik von ihrem Anfang an, dieses Problem, seit der Dreyfus-Affäre immer dieses Problem mit den jüdischen Intellektuellen, mit den jüdischen Mitbürgern gehabt hat. Und wir müssen total aufpassen in Deutschland, weil wir ja die Spezialisten des Völkermordes sind. Und es sieht offenbar noch so aus, dass man aus der Sowjetunion, aus anderen Ländern immer noch ganz gerne nach Deutschland kommt, ganz gerne nach Berlin kommt. Aber natürlich auch hier gibt es Freundinnen und Freunde, die sagen, naja, hier ist es auch ein bisschen ungemütlich.
Keine Frage. Und auch hier gibt es einen Zuwachs antisemitischer Straftaten. In Frankreich, die Zahl ist alarmierend, um auch deutlich zu machen, dass es da nicht nur um eine Beschimpfung am Rande einer Demonstration ging. +74% antisemitischer Straftaten im Vergleich zum Jahr 2017. Das ist eine Zahl von der vergangenen Woche. Wenn wir nochmal schauen auf die Gelbwestenbewegung. Wir haben häufiger Kontakt mit der in Paris lebenden Schriftstellerin Gila Lustiger, die sich auch aus Interesse an dieser Bewegung, um zu verstehen, was da eigentlich der Kern ist, häufig unter Demonstranten begeben hat, uns auch im Deutschlandfunk Kultur häufiger davon berichtet hat. Diese Aussage, die ich Ihnen jetzt vorspiele, die hat sie gegenüber der ARD-Sendung Titel Thesen Temperamente gemacht.
Also ich habe schätzungsweise 70% Verschwörertheorien gehört. Und damit können die Leute ganz einfach operieren. Sie müssen eigentlich nur die Bösewichte ja, absetzen und so erklären sie sich komplexe Situationen, indem sie eigentlich alles auf irgendwelche Gruppen projizieren. Und für mich ist das ein Zeichen dafür, dass diese Bewegung eigentlich apolitisch ist.
Eine apolitische Bewegung, sagt Gila Lustiger. Heinz Bude, können Sie dem folgen?
Na, ich würde es erstmal eine soziale Bewegung nennen. Es ist sicherlich eine Bewegung derer, die das Gefühl haben, sie kommen nicht vor in der öffentlichen Debatte. Sie haben keine Stimme gehabt und haben sich versucht, auf eine drastische Weise eine Stimme zu verschaffen. Das ist ein Punkt, wenn Sie beispielsweise in Frankreich unterwegs sind. Die Entvölkerung des ländlichen Raumes ist enorm in Frankreich. Das können wir uns fast gar nicht vorstellen. Wir kennen das ein bisschen in manchen Gebieten in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Aber das ist sehr, sehr in zentralen Gebieten, am Canal de Midi. Da gibt es eine massive Entvölkerung in Frankreich. Das ist ein wirklich bedrückter Eindruck, den man dort haben kann in den Ortschaften. Also da ist etwas. Und diese ganze Zentrierung auf Paris und die neuen Technologien und das Digitale und was weiß ich, bringt die Leute dazu zu sagen, wir spielen doch eigentlich keine Rolle mehr. Ja.
Also aber Herr Bude, das ist natürlich alles nicht neu in Frankreich.
Das ist alles
ein sehr lange existierendes Phänomen, die Zentrierung auf Paris und dergleichen. Und wenn man sich jetzt diese Bewegung anschaut, ich habe meine Schwierigkeiten damit, ich will Ihnen nicht zu viel Sympathie unterstellen an dieser Stelle, aber vielleicht mache ich da jetzt gerade eine Gleichsetzung auch mit Stimmen, die ich aus der französischen Debatte höre. Didier Eribon zum Beispiel, ein Soziologenkollege von Ihnen, den Sie auch kennen, persönlich. Ich kenne, der mich sehr irritiert hat mit seinem Zuspruch für diese Bewegung und mit seinen Aussagen, wenn ich mich entscheiden muss, Gelbwesten oder Macron, dann ganz klar die Gelbwesten. Ich finde, das ist ein Spiel mit dem Feuer auch der Errungenschaften der liberalen, repräsentativen Demokratie, wenn man so diesem Revolutionsgestus sich hingibt.
Bei Didier Eribon ist es eine Sache, die wichtig ist, die auch, glaube ich, für die deutsche Debatte eine gewisse Rolle spielen kann. Er ist wirklich... Er hasst diese neueren Sozialdemokraten. Also er hasst Leute, die sagen, Sozialdemokratie heißt, die Einzelnen zu stärken, heißt auch Veränderung des Wohlfahrtsstaates vorzunehmen. Und er träumt von einer, wie ich auch finde, ein absurder Traum von der KPF, der Kommunistischen Partei Frankreichs, die meiner Ansicht nach, ich kenne noch Georges Marchais, eine der furchtbarsten Gestalten des Eurokommunismus war, meiner Ansicht nach.
Und die ja Eribon auch selbst beschreibt als xenophob, homophob und dergleichen.
Genau.
Also er kennt sie ja auch in diesen Seiten.
Aber es gibt eine Seite, die ich konnte mich mit ihm darüber schlecht verständigen, aber es gibt so eine Tendenz, die wir in allen unseren europäischen Gesellschaften zumindest haben. Es gibt so einen Furor des Zerstörens. Weil man das Gefühl hat, wir haben keine gemeinsame Zukunft mehr und es gibt irgendeine Entwicklung, die mit diesem sogenannten Neoliberalismus zu tun hat, die uns die gemeinsame Zukunft zerstört hat. Und es bleibt uns nur noch die Möglichkeit, alles zu zerstören, um damit irgendwie frische Luft zu schaffen, freien Raum herzustellen. Das finden Sie auch in Deutschland. Wir haben das auch teilweise, selber haben wir das bei Pegida ein bisschen untersucht. Auch wieder diese absolut zerstörerische Idee, in der eine gewisse Verzweiflung, eine gewisse Hilflosigkeit und auch etwas sehr Böses gleichzeitig steckt. Eine große Frage ist, wie kriegt man hin, diesen zerstörerischen Impuls wieder zu binden und zu sagen, Zukunft ist nicht nur eine Drohung, sondern Zukunft ist auch eine Möglichkeit, vielleicht kein Versprechen mehr, aber auch eine Möglichkeit. Und wie kann man eigentlich Zukunft wieder gewinnen, die eine Wir-Dimension hat? Oder, um es auf das große Thema unseres Augenblicks zu bringen, alle Menschen auf der Welt wollen Schutz. Und sie suchen nach Schutz und sie haben das Gefühl, sie sind der Schutzlosigkeit preisgegeben. Mhm. Das ist, glaube ich, auch das starke Element auch der intellektuellen Befürwortung von der Gelbwesten. Und ich stimme Ihnen zu, das hatte etwas Blauäugiges, auch wenn Sie an die Arbeiten von Edouard Louis, der sofort darauf reagiert hat, das hatte etwas hemmungslos Sentimentales. Ich gebe beiden zugute, dass sie so furchtbar sentimental sind. Mir fällt es schwer, etwas Böses über sie als Personen zu sagen. Aber politisch und intellektuell kann man das nicht wirklich ernst nehmen.
Das sagt Heinz Bude, und ich kann Ihnen noch was sagen, dass vielen Menschen möglicherweise Hoffnung gibt. Gerade in meinem Augenwinkel der rote Balken der Einmeldung. Bernie Sanders kündigt eine neue Kandidatur für die US-Präsidentschaft an. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht kommentieren.
Doch, gerne. Ja? In einem Punkt möchte ich zu Bernie Sanders sagen, ich mag eigentlich Leute nicht, die sagen, habe ich immer schon gesagt.
Die also nie aber, etwas dazu gelernt. Wenn man so alt ist wie Bernie Sanders, dann stimmt das ja wahrscheinlich auch.
Ja, aber irgendwie, wir sollten auf der Linken ein bisschen Abstand von denen nehmen, die sagen, ach, wir wissen doch, es ist der Kapitalismus. Ach, wir wissen doch, es ist so. Und ein bisschen ist Bernie Sanders so einer. Ich glaube, man braucht etwas eine jüngere Figur, die etwas andere Vorstellungen der Zukunft hat.
Wir haben eine Nachricht für Sie, die noch nicht bestätigt ist. Insofern ist sie noch mit Vorsicht zu genießen. Aber sie macht schon die Runde auch über verschiedene soziale Medien. Deswegen wollen wir Ihnen das nicht vorenthalten. Heinz Bude und ich haben hier gerade erfahren von meiner Redakteurin Karl Lagerfeld. Der Modemacher, Modedesigner soll gestorben sein. Paris Match, das französische Magazin, berichtet das. Bisher ist es allerdings noch nicht bestätigt. Heinz Bude, insofern halten wir uns noch zurück mit nachrufenden Worten auf einen, das kann man aber auch, wenn er noch lebt, sagen, großen Mann.
Ist überhaupt keine Frage. Für mich ist er ein großer Mann. Ich finde, er ist so eine Art Heinrich-Heine-Figur, der irgendwie woanders hingegangen ist, in dieses große Paris gegangen ist, sich dort bewährt hat als junger Mann. Ich finde ihn eigentlich ziemlich toll. Ich mag Karl Lagerfeld sehr. Ich mag seine Mode nicht sonderlich, aber ich glaube, er ist als Typ, als jemand, vielleicht auch deshalb, ich meine, ich bin Intellektueller, ich muss Bücher verkaufen. Er hat Bücher immer gekauft, hat wie verrückt Bücher gekauft, allerdings auch viele Fotobücher, gebe ich zu. Aber er hat unglaublich viele Bücher gekauft. Und ich hatte mal ganz kurz mit ihm zu tun, als es mal die Idee gab, dass ich hatte einen Bekannten von mir darauf angesprochen, ob wir nicht eine Biografie über ihn schreiben sollten. Und es gab irgendwie die Idee, und es gab schon erste Verhandlungen, dass ich mit jemandem zusammen eine Biografie über Karl Lagerfeld, über diese Art von Deutscher, der weggeht und natürlich immer wieder in Deutschland präsent ist und überhaupt auch keinen Zweifel daran gelassen hat, dass er ein Hamburger ist. Und ich habe ihn eigentlich immer und mag ihn immer noch, so, hoffe, er lebt noch, ich mag ihn eigentlich immer noch. Also ich glaube, er ist irgendwie auch jemand, der das Showbusiness beherrscht hat und sich nicht hat vom Showbusiness treiben lassen. Das ist ja auch nicht mehr, gibt es auch nicht mehr so viel.
Ich habe bei Karl Lagerfeld eine wunderbare Aussage in Erinnerung, die ist schon bestimmt 20 Jahre alt. Da saß er in einer Talkshow und wurde gefragt, was Mode ist, von einer Frau. Und er antwortete, Mode, meine Dame, ist das, was Sie noch nicht im Kleiderschrank haben. Karl Lagerfeld, das Magazin Paris Match berichtet, er sei im Alter von 85 Jahren gestorben. Wir recherchieren, versuchen diese Nachricht zu bestätigen und im Kompressor ab 14 Uhr dann mehr zu Karl Lagerfeld. Heinz Bude ist bei mir Soziologe, der, darüber wollen wir noch kurz sprechen, einen Termin hat. Morgen, nämlich bei der Kulturstiftung des Bundes. Da haben Sie eine nicht ganz kleine Aufgabe. Wenn ich das richtig verstanden habe, wollen Sie dort erklären, was Kultur leisten kann für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Oder habe ich jetzt das Scheunentor zu groß gemacht?
Nein, Sie haben vollkommen recht. So ungefähr ist mein Auftrag. Und das ist ja auch eine interessante Frage. Kultur ist ja nicht Gesellschaft. Die Gesellschaft produziert die Probleme, die Kultur sollte sie interpretieren. Und ich versuche morgen zu sagen, dass die große Leistung von Kultur, die zivilisatorische Leistung von Kultur ist zu sagen, du stehst eigentlich nicht allein mit deiner Welt, wie du sie siehst, sondern du musst das irgendwie abgleichen mit anderen Menschen, die andere Weltsichten haben, mit anderen Gruppen, mit denen du zu tun hast. Und Kultur ist eine, wenn Sie so wollen, die große Leistung der Durchbrechung des Narzissmus der Selbstähnlichkeit. Das ist deshalb heute keine triviale Aussage mehr, weil ich den Eindruck habe, wir haben viele kulturelle Produkte heute, viele Kulturschaffende, die eigentlich nur ihre Gruppe im Blick haben. Im Grunde Kultur machen für Leute wie Sie und nicht gefährliche Begegnungen in der Kultur vorkommen lassen. Nicht
die, was meinen Sie mit gefährlichen Begegnungen?
Dass in der Kultur Fragen vorkommen, Phänomene, Gegebenheiten vorkommen, die den Einzelnen mit etwas aussetzt, was er nicht versteht, mit dem er zurande kommen muss und wo man auch sehen muss, verstehe ich eigentlich die Welt noch? Also Leila Slimani, eine französische Schriftstellerin, die, wie man sagen würde, makrebinischer Herkunft ist, also eine Französin, bei der man das eigentlich gar nicht sagen darf, hat einen sehr interessanten Roman geschrieben über ein intellektuelles, gut verdienendes makrebinisches Paar, das auf der Suche nach einer Kinderfrau ist für ihre zwei Kinder. Und sie einigen sich darauf, es wäre gut, wenn es eine Bio-Französin wäre. Und die macht das alles wunderbar. Und die übernimmt quasi nach und nach die Familie. Und dann passiert etwas ganz, ganz Furchtbares. Sie bringt irgendwann diese beiden Kinder um. Und es zeigt so, es ist ein unglaubliches Buch, das diese Situation zeigt. Was heißt es eigentlich, wenn wir als Franzosen, die nicht als Franzosen erkennbar sind, wie man sie als Franzosen im Fernsehen sieht, und dann sich mit einer Realfranzösin auf so eine intime Weise zu tun, also einer symbolischen Französin in einem solchen intimen Kontext zusammentut. Und was kann da für ein Unglück passieren? Das finde ich die Inszenierung einer gefährlichen Begegnung, die etwas über unsere Zeit aussagt. Und ich glaube, Kultur hat diese Aufgabe, uns mit so etwas zu konfrontieren, etwas deutlich zu machen, also gerade die Selbstähnlichkeit zu verlassen und zu schauen, dass es ein reicheres Leben ist, das nicht nur dasselbe Leben ist.
Heute vor 100 Jahren sprach zum ersten Mal eine Frau in einem deutschen Parlament, die Sozialdemokratin Marie Juratsch.
Meine Herren und Damen, wenn ich als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin.
Marie Juratsch vor der Weimarer Nationalversammlung vor 100 Jahren. Vor gut einer Stunde erinnerte der Bundestag mit einer Feierstunde daran. Heinz Bude, 100 Jahre. Beim Blick auf den Stand der Gleichberechtigung heute, gerade in der Politik, wie fällt Ihr Urteil aus? Der Fortschritt ist eine Schnecke?
Ja, aber doch mit interessanten Bewegungen. Und wir sollten nicht übersehen, wir hatten eine Frau als Bundeskanzlerin. Wir haben eine.
Wir haben sie noch.
Wir haben sie noch. Und wir haben eine Nachfolgerin, jedenfalls von der CDU, CSU, ins Auge gefasst. Ich glaube schon, dass es eine total klasse Entwicklung ist, wie Frauen gerade in der parlamentarischen Kultur sich durchgebissen haben und gezeigt haben, was Sache ist.
Mit einer kleinen Delle natürlich, ne? Die wir beobachten müssen jetzt mit der Bundestagswahl, Rückgang des Frauenanteils, und zwar signifikant.
Ich würde nicht nur mir geht es jetzt gar nicht um den Frauenanteil, sondern mir geht es um die Präsenz von Frauen in der Politik. Und wir hatten Margaret Thatcher gehabt, die mögen viele nicht, aber sie war eine interessante Figur, eine politische Figur. Und Frauen sind eben nicht nur Ausputzerinnen, das ist mir wichtig zu sagen in der Politik, sondern sie sind auch immer Figuren, die vorangegangen sind. Denken Sie nur an Rosa Luxemburg oder an ihre Gegenspielerin Ruth Fischer, die innerhalb der Kommunistischen Partei Deutschland sich gestritten haben. Und das ist etwas, wo wir uns gerne mal daran erinnern sollten, dass die parlamentarische Kraft, die rhetorische Kraft von Frauen etwas ist, was uns die Politik auch interessant gemacht hat und wichtig gemacht hat.
So sagt es und sieht es der Soziologe Heinz Bude. Herr Bude, wir sind jetzt am Ende unserer Zeit hier in dieser Stunde. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen.
Mein Name ist Corbinian Frenzel.